Stell dir mal vor, wir könnten heute Morgen eine Zeitreise machen. Ein paar tausend Jahre zurück in die Zeit, wo Noah und seine Frau mit ihren Söhnen und Schwiegertöchtern in der Arche waren. Und stell dir vor, wir könnten in dieser Zeit landen und die Erde von außen betrachten, von der Luft aus. Das, was wir sehen, ist die Erde gleich einem riesigen Wasserball. Wasser, soweit das Auge reicht. Aber da schwimmt auch einiges auf dem Wasser herum. Riesige Matratzen, Pflanzengeflechte, Baumstämme, Tierkadaver und Leichen von Menschen. Alles Reste von einer untergegangenen Welt. Und du bist ganz fixiert auf diesen chaotischen Wasserball und schaust hin und alles ist tot. Irgendwo entdeckst du, schwimmt da so ein riesiges, klobiges Ding. Von außen, von oben betrachtet, schaut es aus wie ein überdimensionaler schwarzer Sarg. Entdeckst vielleicht unter Wasser ein paar Fische, aber sonst außerhalb des Wassers kein Leben weit und breit. Und du schaust hin und bist ganz versunken und plötzlich entdeckst du einen kleinen schwarzen Punkt, der sich bewegt. Und du schaust näher hin und merkst, es ist ein Rabe, der hin und her flattert, ab und zu sich niedersetzt auf so einem Pflanzengeflecht und sich ein paar Teile von den Leichen raushackt, sofern da noch Fleisch dran ist. Aber da bewegt sich noch was. So ein Stück hinter diesem schwarzen Punkt, hinter diesem Raben, entdeckst du etwas Weißes. Und du schaust näher hin und merkst, das ist eine Taube. Und während der Rabe locker flockig weiterfliegt, macht der Rabe irgendwann einmal kehrt, dreht um und steuert auf diesen riesigen Holzkasten zu. Das, was ich hier schildere, ist jetzt keine Fantasiegeschichte von mir, sondern so stelle ich mir 1. Mose Kapitel 8, die Verse 6 bis 9 vor. Die möchte ich jetzt gerne mit euch lesen. 1. Mose 8, die Verse 6 bis 9. Müsste in unseren Bibeln irgendwo auf der Seite 8 sein oder 9. Und dort lesen wir, und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte. Und er sandte den Raben aus. Der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm zur Arche zurück, denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus, ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Noah schickt dann im Abstand von jeweils 7 Tage die Taube noch 2-mal hinaus und schlussendlich kommt auch die Taube nicht mehr zurück. Das war für Noah ein Zeichen, dass jetzt die Zeit da war, die Arche zu verlassen. Nach 377 Tagen Aufenthalt in diesem Kasten können Noah und seine Leute jetzt endlich die Arche verlassen. Jetzt wissen sie, Gott hat uns wirklich vollkommen errettet. Die Errettung ist vollendet. Und jetzt können sie ein neues Leben mit Gott auf einer neuen Erde beginnen. Weil die Erde, die sie jetzt vorfinden, hat wenig Gemeinsamkeit noch mit der vergangenen Welt. Bevor ich jetzt zum eigentlichen Text über den Neuanfang komme, was ist jetzt wichtig für diesen Neuanfang auf dieser neuen Erde, will ich doch noch der Frage nachgehen, was hat es denn auf sich mit diesem Raben und mit dieser Taube? Warum steht so eine Geschichte von 2 Vögeln in dem großen Bericht der Sintflut? Ich glaube, es hat auch eine geistliche Bedeutung. Warum sendet Noah zuerst den Raben aus? Nach der Heiligen Schrift ist der Rabe im Gegensatz zur Taube ein unreines Tier. Der Rabe ist ein Aasfresser. Und womöglich ist die Bedeutung die: Gott schenkt Noah und seinen Nachkommen nach diesem Gericht der Sintflut einen Neuanfang auf einer neuen Erde. Aber, so zeigt es diese Geschichte an, sie haben das alte Leben, sie haben die Sünde vom alten Leben mitgenommen in das neue. Als ob der Herr durch den Raben sagen möchte, also bevor die Taube rauskommt, und die Taube ist vom Neuen Testament herkommen, ein Bild für den Heiligen Geist, bevor die Taube rauskommt, ist der Rabe schon draußen. Als ob Gott dem Noah und seinen Leuten sagen möchte, macht euch keine Illusionen über das neue Leben. Die Sünde ist schon wieder dort. Wenn Noah jetzt das erste Mal nach einem Jahr mit seinen Füßen wieder auf seine Füße wieder auf festen Boden setzt, dann ist auch die Versuchung und die Sünde schon wieder da. Und das sehen wir dann auch, man muss nicht weit lesen, in 1. Mose in Kapitel 9, am Ende sehen wir, wie der Noah völlig abstürzt und im Suff entblößt vor seinen Söhnen daliegt und man merkt, hat er noch nichts gelernt. Und die Anwendung für uns liegt auf der Hand irgendwie. Wie Noah durch seinen Glauben in ein neues Leben hineingekommen ist, so kommen auch wir durch den Glauben an Jesus Christus in ein völlig neues Leben hinein. Aber unsere alten sündigen Gewohnheiten, die nehmen wir mit. Diese alte sündige Natur und die alten Versuchungen und ganz neue Versuchungen können einem Gläubigen dann wirklich schrecklich zu schaffen machen. Und darüber brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Und deshalb müssen wir uns mit den wesentlichen Grundlagen für unser neues Leben befassen. Und die wichtigsten geistlichen Grundlagen für dein geistliches Leben als Christ, die finden wir hier in 1. Mose Kapitel 8 und in Kapitel 9. Also Grundlagen für ein neues Leben mit Gott. Was ist zentral wichtig? Ich möchte es nochmal wiederholen, okay? Vielleicht sagst du, ich bin Christ. Das heißt, wenn du sagst, ich bin Christ, dann kannst du Folgendes von dir sagen. So wie Noah durch die Arche errettet worden ist, zu einem Neuanfang auf einer neuen Erde, so bist du errettet durch Jesus Christus, durch deinen Glauben an ihn, zu einem neuen Leben mit ihm. Das ist mal Tatsache. Aber die Frage ist, wie machst du jetzt weiter? Was ist wichtig für dein Leben jetzt? Und da stellen wir die Frage, was macht denn der Noah jetzt, wenn er mit seinen Füßen dieses neue Leben betritt? Kapitel 8, Vers 18. So ging Noah hinaus samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Jetzt die Frage, was macht Noah, nachdem er die Arche verlassen hat? Ich weiß, was ich machen würde. Ich würde mich umschauen, würde das Land erkunden, würde schauen, wo kann ich jetzt am besten, am schnellsten mir ein Häuschen hinbauen, damit ich in Sicherheit bin. Aber was macht Noah? Vers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Was macht Noah zuerst? Noah opfert Dank. Grundlagen für ein neues Leben. Die erste Grundlage ist, opfere Gott Dank für deine Rettung. Gott, so steht es hier, freut sich über den Duft von Noahs Dankbarkeit. Der Noah steigt aus der Arche aus und das Erste, was er tut, ist nicht, dass er irgendwo ein Haus baut, sondern dass er einen Altar baut und Gott anbetet und Opfer des Danks bringt. Und es ist erstaunlich, er betet auch nicht die Arche an, gell? Religiöse Leute würden jetzt die Arche anbeten, das hat uns errettet. Nein, er betet Gott an. Und er schaut sich nicht zuerst in der Gegend um und schaut, wo kann ich mir jetzt am besten mein Haus hinstellen. Nein, er dankt Gott. Und er kümmert sich auch nicht zuerst um die Tiere und schaut, dass sie alle Schutz und Nahrung finden. Nein, das, was jetzt dran ist, ist Danksagung und Anbetung. Mir kommt es komisch vor, dass manche Menschen von sich sagen, ich bin gläubig, ich bin errettet. Aber es ist keine tägliche Danksagung. Es ist so große Unzufriedenheit. Das ist eine so wichtige Grundlage für dein Glaubensleben. Glaube und Dankbarkeit gehören zusammen. Weißt du, und für mich ist meine Dankbarkeit immer ein Prüfmittel, wie es um meinen Glauben steht. Wenn ich immer mehr aufhöre, für meine Errettung zu danken oder für eure Errettung zu danken, immer mehr aufhöre, die Dinge zu sehen, was Ernte angeht, was Gott mir Tag für Tag schenkt, dann ist mein Glaube irgendwie in einer Schieflage. Dankbarkeit ist die erste Grundlage für mein Glaubensleben und demnach ist Undank eine der ersten Gefahren für mein Glaubensleben. Psalm 50, Vers 14 heißt es, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Das ist ein Faden, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Dort, wo der Herr errettet und er ist ständig am Erretten, da folgt in der Regel immer Dank. Das sehe ich in der Zeit, wo die Apostel lebten, gell, als Jesus starb am Kreuz und dann auferstand. Dann vergehen ein paar Wochen, Jesus fährt zum Himmel, es ist Pfingsten. Und was die Gemeinde von da an beständig tut, sie brechen das Brot in den Häusern hin und her jeden Tag. Sie feiern das Mahl des Herrn. Das Mahl des Herrn ist nichts anderes als Dank für meine Errettung. Das war so substanziell, gell, dass das von da an automatisch da war. Als ob Gott sagen möchte, vergesst es nie. Gott freut sich über den Duft von Noahs Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, was ausströmt aus unserem Leben. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Erfreust du Gott mit dem Duft deiner Dankbarkeit oder eher mit dem Geruch des Jammerns und des Klagens? Hat sich der Herr heute Morgen in unserem Gottesdienst schon erfreut an dem Duft deiner Dankbarkeit? Hast du wenigstens einmal an diesem Morgen schon gesagt, danke Herr Jesus, bin so froh, dass ich dich habe. Was der Noah nach dem Verlassen der Arche gemacht hat, das war im Prinzip nichts anderes als ein Gottesdienst. Und diese Prinzipien, die wir hier von Noah lernen, die lassen sich auf jeden Gottesdienst anwenden. Das Erste, was ich sehe, Gottesdienst ist eine Reaktion von Menschen, die gerettet wurden. Von daher ist Gottesdienst eigentlich nichts für Ungläubige. Sondern Gottesdienst ist eine Reaktion von Menschen, die gerettet wurden. Das Zweite, was ich sehe, diese angemessene Antwort auf die Errettung, ist einfach Dank. Und deshalb muss Dank immer ein fester Bestandteil sein von jedem Gottesdienst. Das Dritte, was ich hier sehe, das ist der Gottesdienst, der steht vor aller Arbeit und vor aller Sorge für die Zukunft. Deshalb, wenn mir einer sagt, du Schorsch, ich kann heute nicht zum Gottesdienst kommen, weil zu Hause so viel Arbeit ansteht, dann werde ich traurig, weil ich mir denke, der hat von den eigentlichen Grundlagen des Gottesdienstes, von dem neuen Leben, das Gott ihm schenkt, eigentlich noch gar nichts begriffen. Und das Vierte, was ich hier sehe bei Noah, der Gottesdienst ist ein Ort, wo wir zur Ruhe kommen und wo sich das Herz auf den Herrn ausrichtet. Das ist, was mir am meisten zu schaffen macht, wenn ich morgens aufstehe, ist einfach die Unruhe. Da steht eine Arbeit an, da müsste ich anrufen. Das ist vielleicht wieder ein Anruf auf dem Anrufbeantworter und sofort wird mein Herz unruhig. Hätte er Noah auch machen können. Gell? Er kommt raus aus der Arche und sagt, jetzt muss ich mich erstmal kümmern, jetzt muss ich schauen, dass ich dieses neue Leben hier regle. Nein, das Erste, was er tut, ist, sein Herz kommt zur Ruhe in der Ausrichtung auf den Herrn. Der Sonntag, der siebte Tag bei Gott, das ist bei uns der erste Tag. Der erste Tag beginnt, als Gott den Menschen erschaffen hat. Der erste Tag, den ein Mensch erlebt, ist der Sabbat, beziehungsweise der Sonntag. Ruhetag. Wenn ich mir diese Prinzipien vom Gottesdienst anschaue, Gottesdienst ist eine Reaktion von Menschen, die gerettet wurden. Die normale Antwort auf diese Rettung ist Dankbarkeit. Gottesdienst kommt vor aller Sorge und vor aller Arbeit. Und Gottesdienst ist ein zur Ruhe kommen in der Ausrichtung auf den Herrn. Haben wir das heute Morgen schon gehabt in unserem Gottesdienst? Wenn das nicht der Fall ist, dann stelle ich diese ganze Versammlung hier in Frage. Opfere dem Herrn Dank, das ist ein Grundzug deines Lebens als Christ und es muss ein Grundzug unserer Gemeinde sein. Wenn Gott mich aus dem tiefsten Gericht errettet hat, dann kann ich doch nicht anders als dankbar sein, sonst wäre ich ein Narr. Es gibt so eine komische Geschichte, die wird in Japan erzählt. Sie ist nicht so passend, glaube ich, für Deutsche, aber da reitet ein Mann mit seinen Dienern aus und dann stürzt er mitsamt dem Pferd von der Brücke hinab in die Schlucht. Und die Diener haben ihren Herrn schon längst aufgegeben, aber dann hören sie Schreie. Und er hat sich drunten gerade noch so einen Baum festgehängt. Und dann heißt es, dass die Diener dies ihren Herrn dann hochziehen mit letzter Kraft. Und als er dann oben steht, erwarten die Diener jetzt einen zitternden, dankbaren Mann, aber kaum ist er droben, fängt er an zu lästern und zu jammern, weil die viele Pilze, die da unten auf dem Boden gesehen hat, weil er die nicht mitnehmen konnte. Also bei uns hat Schwammerl keinen so großen Wert, aber in Japan vielleicht schon. Aber die Geschichte endet so, dass es heißt, voller Grauen wandten sich die Diener von diesem entsetzlichen Mann ab. Es ist so unpassend und es wird wirklich entsetzlich, wenn ein Mensch vom Abgrund gerettet wird, der dann nicht zittert und nicht dankt. Stell dir mal vor, der Noah wäre aus der Arche gekommen und dann hätte er sich ein bisschen umgeschaut und das Erste, was er getan hätte, wäre, er hätte nur noch gejammert, weil er so viele schöne Dinge aus der alten Welt in das neue Leben nicht mitnehmen durfte. Wäre doch völlig unpassend, oder? Und stell dir mal vor, es wäre bei dir so. Dich hat der Herr errettet zu einem neuen Leben und plötzlich fängst du an, dich sehnsüchtig danach zu sehnen an manche Dinge, die du in deinem alten Leben noch tun konntest, die du damals genießen durftest und jetzt geht's ja leider nicht mehr. Das ist völlig unpassend. Wenn es bei uns so wäre, dann müsste uns der Herr ganz dringend die Augen ganz neu aufmachen dafür, wovor und wovon er uns errettet hat. Lass keinen Tag vergehen ohne Dank. Weiß nicht, was du machst. Was sind deine letzten Gedanken, wenn du ins Bett gehst? Lass doch dein letztes Gebet, deine letzten Worte, deine letzten Gedanken, das sein: Danke, Herr Jesus, der Tag, der war verdorben. Da war nichts Gutes dabei. Aber ich danke dir, dass du mich errettet hast. Ich will dir von Herzen Danke sagen dafür, dass ich zu dir gehören darf. Es geht um die Grundlagen für ein neues Leben aus Gott. Das erste ist, opfere Gott Dank. Das zweite sehe ich in Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern von der Hand aller Tiere und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet. Das, was Gott hier tut, ist, dass er dem Noah Ordnungen gibt. Alte Ordnungen, nochmal wiederholt, aber auch neue Ordnungen gibt. Neues Leben braucht neue Ordnungen. Deswegen das zweite: Lebe nach den Ordnungen Gottes. Die Erde war durch die Sintflut völlig entleert, haben keine Menschen überlebt. Und deshalb bekommt Noah jetzt wieder ganz neu den Auftrag, die Erde zu bevölkern und zu bearbeiten. Das heißt mit anderen Worten, macht wieder weiter mit Ehe, mit Familie und mit Arbeit. Als nächstes bestätigt dann der Herr die Herrschaft über die Tiere. Und jetzt erlaubt er auch, deshalb gab es vorher noch nicht, jetzt erlaubt er auch das Essen von Tierfleisch. Ohne, dass es deswegen zu einem Kampf zwischen Menschen und Tieren kommt. Natürlich, wenn wir anfangen, die Tiere wahllos zu jagen und auszurotten, dann ist das sicherlich nicht in Gottes Willen. Ein drittes ist, dass die Menschen kein Fleisch von lebenden Tieren genießen dürfen, das heißt, solange das Blut noch in ihnen ist. Und die letzte Ordnung, die ich hier sehe, betrifft den Schutz des Menschen. Wer einen Menschen ermordet, von dem soll man wiederum sein Leben fordern. Vielleicht bestand die Gefahr, dass nach der Zerstörung durch die Sintflut, dass nach der Zerstörung der ganzen Menschheit ein Vorurteil sich ausbreitet, dass die Menschen denken, ja, der Mensch an sich hat bei Gott nicht viel Wert. Aber durch dieses Gebot bestätigt Gott, der Mensch ist absolut wertvoll und sein Leben muss geschützt werden. Bis zu der Konsequenz, dass wer Menschenblut vergießt, von dem will ich wieder sein Leben oder sein Blut fordern. Ich möchte jetzt nicht mehr über diese Ordnung in Kapitel 9 sagen. Zum größten Teil sind die uns heute selbstverständlich. Manches ist mir selber rätselhaft, was ich nicht genau weiß, warum Gott es so gemacht hat. Aber allgemein ist mir wichtig, jedes neue Leben braucht neue Ordnungen. Jesus hat mal gesagt, jeder neue Wein braucht neue Schläuche, weil der neue Wein ja arbeitet. Und wenn man den in alte Schläuche füllt, dann würde der arbeiten und die alten Schläuche zerreißen. Und auch mit diesem Bewusstsein sollten wir täglich leben. Wenn du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dann hast du nicht nur deine Errettung, dann hast du nicht nur das ewige Leben, nein, du hast auch neue Ordnungen für dein Leben. Und das sollte sich unterscheiden vom Rest der Welt. Noah und seine Leute bekamen zum Beispiel neue Speise zum Essen. Wenn wir neues Leben in Christus finden, dann sagt Jesus uns an mehreren Stellen im Neuen Testament, bekommen wir auch neue Speise. Jesus sagt im Johannesevangelium, das ist meine Speise, wovon ich mich nähre, wovon ich gesättigt werde, dass ich den Willen Gottes tue. Hast du diese Speise schon entdeckt? Johannes 4, Vers 34, da kommen die Jünger und halten Jesus die Semmeln hin, und vielleicht ein bisschen Leberkäse, da ist Schweinefleisch drin, Kalbskäse. Und dann sagen sie, Rabbi, iss. Und Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und dass ich vollende sein Werk. Das ist für mich wie eine gute Mahlzeit. Die Ordnungen des Herrn erfreuen das Herz. Lesen wir in den Psalmen. Die Ordnungen des Herrn sättigen unser Herz. Kennst du das? Diese Freude an den Ordnungen Gottes? Ich persönlich glaube, davon bin ich fest überzeugt, auch wenn ich sie in meinem Leben nicht so verwirklicht sehe, aber ich bin überzeugt, dass nichts unser Leben hier auf der Erde mehr erfüllen und mehr befriedigen kann, als wenn wir das tun, nämlich was Gott von uns will, in seinem Willen zu leben. Und wovon lebst du? Lebst du davon, dass der Herr deinen Willen tut? Lebst du davon, dass der Herr deine Träume wahr macht? Lebst du davon, dass er deine Wünsche wahr macht? Dass er dir das gibt, was du dir wünschst? Oder lebst du davon, dass der Wille des Vaters, dass dir dieses deine Nahrung ist? Lebst du davon, dass du sagst, ich begehre nichts mehr, als den Willen Gottes zu tun? Dafür bist du errettet. Gott schenkt uns neues Leben und dieses neue Leben muss in neue Ordnungen, sonst werden wir in dieser Welt unzufrieden und völlig unglücklich. Und die Bedingung hier ist, so der ganze Gesamtrahmen ist Gehorsam. Grundlagen für ein neues Leben, erstens Dankbarkeit, opfere dem Herrn Dank für deine Errettung und für alles, was du aus seiner Hand empfängst. Das zweite, Gehorsam. Lebe nach den neuen Ordnungen und entdecke, dass gerade die dich sättigen. Mehr als das Essen, wofür wir heute schon gedankt haben. Und als drittes kommt jetzt das Wichtigste. Du denkst, ja, das war jetzt schon das Wichtigste. Die Dankbarkeit und Gehorsam und nach den neuen Ordnungen zu leben, das muss doch das Wichtigste sein. Nein, das Wichtigste kommt jetzt. In Versen 8 bis 17. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe. Und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah: Das ist jetzt das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Ein Wort, das fast in jedem Vers hier vorkommt, das völlig auffällig ist, ist dieses Wörtchen Bund. Deswegen der dritte Punkt: Mach dein Leben fest an Gottes Bund. Mach dein Leben nicht fest an deiner Dankbarkeit. Mach dein Leben nicht fest an deinem Gehorsam. Und das Dritte, was Gott sagt: Mach dein Leben fest an meinem Bund. Wenn ich vorher von Ordnungen und Gehorsam gesprochen habe, dann denken wir manchmal, ja, unser Heil hängt jetzt daran. Unser Heil ist nicht von unserem Gehorsam abhängig. Sonst wären wir ganz, ganz arm dran. Denn vorher haben wir ja gesehen, bevor wir das neue Leben betreten, ist der Rabe schon wieder draußen. Die Sünde eilt uns immer voraus. Vielleicht merkst du das, gell? Wenn du Buße getan hast über irgendwas, dann weiß ich, die Sünde eilt mir schon wieder voraus. Und es dauert gar nicht lang, bis ich sie wieder einhole. Ich kann mein Leben nicht am Gehorsam festmachen. Es ist immer eine Frage der Zeit, bis wir Gottes Gebote wieder übertreten. Und deshalb bringt der Herr jetzt nach den Verordnungen noch etwas Größeres, noch etwas Besseres, und zwar einen Bund. Er sagt: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch. Und siehe bedeutet, darauf musst du achten. Schau, ich richte auf mit euch meinen Bund. Dein Heil ist nicht in deinem Gehorsam verankert, sondern dein Heil ist verankert in seinem Bund, den Gott mit dir macht. Das ist genauso wie bei einer Ehe, gell? Eine Ehe ist ja nicht erst dann gültig, wenn der Ehemann und die Ehefrau alles richtig machen. Ich kann ja nicht sagen, die Ehe wird irgendwann ungültig, wenn es die beiden überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Die Ehe hat seine Gültigkeit nicht in dem Gehorsam, nicht in dem Leben, was die beiden führen, sondern die Ehe hat seine Gültigkeit in dem Bund, den die beiden geschlossen haben. Was ist ein Bund? Auf der menschlichen Ebene ist ein Bund eine Abmachung von zwei Parteien, aber bei Gott muss es nicht so sein. Das sehen wir hier bei Noah, später bei Abraham und auch an anderen Bündnissen. Hier ist der Bund, den wir hier sehen, ein ernsthaftes und verbindliches Versprechen von Gott. Der Bund geht allein von Gott aus. Das ist überhaupt kein demokratischer Beschluss. Es ist nicht so, dass der Noah sagt: Lieber Herr, du erfüllst deinen Teil des Vertrages und ich werde meinen Teil des Vertrages erfüllen. Und dann passt schon irgendwie. Nein, es ist ein einseitiger Bund. Vielleicht zwei Hinweise aus dem Text. In Vers 9 sagt der Herr: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch. Und dann sagt er: Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, mit Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind. Ein Bund mit den Tieren, mit deinem Dackel, mit deinem Wellensittich, ein Bund mit deiner Kuh oder was immer du zu Hause hast. Da merkt man sofort, dieser Bund ist kein Kompromiss zwischen zwei Parteien. Tiere könnten keinen Bund mit Gott schließen. Ein zweiter Beweis oder Hinweis ist dieser Bogen, den Gott jetzt setzt. Der Bogen, den Gott in den Himmel setzt, wenn es regnet. Und dieser Regenbogen ist das äußere, sichtbare Zeichen des Bundes. Und meine Frage an euch: Für wen hat Gott dieses Zeichen gesetzt? Es wäre jetzt interessant, ich könnte hier einen Stapel von Kinderbibeln herlegen und für die Kinderbibeln hineinschauen. Und dort heißt es dann immer wieder: Und Gott gab uns Menschen den Regenbogen als Zeichen, dass er nie mehr die Erde verwüsten wird durch eine Wasserflut. Aber komisch, in meiner Bibel steht das so nicht. In meiner Bibel heißt es, dass dieser Bogen nicht eine Erinnerung für uns Menschen ist, sondern dass es eine Erinnerung ist für Gott. Vers 14 und 15. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen besteht. Oder Vers 16. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn anschaue und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Gott schaut diesen Regenbogen an. Ich weiß nicht, ist das eine Ermutigung für dich heute Morgen? Also für mich ist es unwahrscheinlich beruhigend, wenn ich an mein Gedächtnis und an das denke, was ich alles vergesse. Dass ich dann dran denke und mir bewusst mache, dass meine Sicherheit nicht von meinem unvollkommenen Gedächtnis abhängt, sondern dass meine Sicherheit von seinem Gedächtnis abhängt. Ich, spricht der Herr, werde meines Bundes gedenken. Einen solchen Gott brauchen wir, der solche Bünde schließt mit uns. Und keinen anderen Gott brauchen wir. Nicht, dass wir an Gott denken, sondern dass Gott an uns denkt. Das ist unser Heil. Nicht, dass ich mich an seinen Bund halte, sondern dass sein Bund mich hält. Und er sich an diesen Bund hält. Das ist meine Sicherheit für meine Zukunft. Nicht, dass ich irgendwas erfülle, sondern dass er alles für mich erfüllt hat. Das ist Glauben und das neue Leben, das Gott uns schenkt. Das Spurgeon schreibt über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, und diese Worte haben mir gut gefallen. Er sagt, es geht uns wie dem Volk Israel in Ägypten. Das Blut war an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten gestrichen, aber der Herr sprach nicht, wenn ihr das Blut seht, will ich vorübergehen, sondern wenn ich das Blut anschaue, werde ich vorübergehen. Mein Aufblick zu Jesus bringt mir vielleicht Frieden und Freude, aber dass Gott auf seinen Sohn schaut, das ist der Grund meines Heils. Merkt ihr, wenn wir in dem Bund mit Gott stehen, dann ist es viel wichtiger, dass der Herr auf sein Bundeszeichen schaut, als wie wir das tun könnten. Dass er auf die Wundmale des Sohnes schaut. Dass er daran denkt, was sein Sohn getan hat am Kreuz von Golgatha. Das ist entscheidend. Vielleicht erinnern wir uns das nächste Mal daran, wenn du einen Regenbogen siehst, gell? Wenn es vielleicht in deinem Leben stürmt und dann suchst du den Regenbogen und du siehst dann einen Regenbogen in den Wolken. Als ich einen Elias abgeholt habe an der Ostsee, war ein wunderbarer Regenbogen. Ich bin lange Zeit einfach nur dort gestanden und habe diesen Bogen angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, in dem Moment, wo ich diesen Bogen anschaue, in dem Moment schaut auch Gott auf diesen Bogen. Und im Blick auf diesen Bogen treffen sich Gottes Blick und mein Blick. Ich durfte wissen, Herr, danke, dass du diesen Bogen gemacht hast, dass du darauf schaust. Das ist meine Sicherheit für meine Zukunft. Wie Noah und seine Nachkommen sind wir errettet zu einem neuen Leben. Das ist nicht einfach nur ein neues Leben, sondern ein Leben in der Fülle Gottes, das er uns geben möchte. Aber für dieses neue Leben braucht es bestimmte Grundlagen, auf denen wir unser Leben bauen. Das erste war Dankbarkeit. Opfere dem Herrn Dank für deine Errettung. Das war das Erste, was der Noah macht, nachdem er die Arche verlassen hat. Dass er einen Altar baute und Gott Dank opfert. Und dann heißt es, und Gott freute sich am Duft von Noahs Dankbarkeit. Glaube und Dank laufen immer miteinander. Und ohne Dankbarkeit gegenüber Jesus erlischt dein Glaubensleben. Und ohne Dankbarkeit stirbt unser Gottesdienst. Wenn plötzlich bei den Gebeten keine Dankbarkeit mehr durchkommt, die von Herzen kommt, dann muss das für uns verdächtig werden im Gottesdienst. Eine große Gefahr für dein Glaubensleben ist Undank. Deswegen lass keinen Dank vergehen, wo du nicht vielleicht einmal auf die Knie fällst und dich erinnerst an das, was Gott für dich getan hat, für deine Errettung. Das Zweite war, lebe nach den neuen Ordnungen. Das Nächste, was Noah bekam, waren bestimmte Ordnungen für dieses neue Leben auf der neuen Erde. Ordnungen, die ein gutes Zusammenleben sichern und mein Leben mit Sinn erfüllen. Lebe nicht mit dem Ziel, dass Gott deinen Willen erfüllt oder deine Wünsche erfüllt, sondern lebe doch ganz dafür, dass du Gottes Willen tust. Nur dann wirst du das neue Leben auskosten. Eine große Gefahr für unser Glaubensleben ist hier unser Ungehorsam. Und das Dritte macht dein Leben fest an Gottes Bund. Gott schließt, das sehen wir als Letztes hier, einen Bund mit Noah und mit seinen Nachkommen. Er sagt, ich will die Erde nicht mehr verderben durch eine weltweite Überschwemmung, obwohl auch dein Herz böse ist von Jugend auf. Und die Garantie, die Gott jetzt gibt, ist nicht, dass der Noah gehorsam ist, sondern die Garantie ist auch nicht, dass Noah sich an den Bund erinnert, sondern die Bedingung ist allein, dass der Herr sich an seinen Bund mit uns Menschen hält und an diesen Bund denkt. Und das garantiere ich uns. Der Herr vergisst diesen Bund nicht. Und das Gleiche gilt für unser Leben in Christus. Als Jesus am Kreuz verblutet ist, da hat er geschrien, es ist vollbracht. Und zu seinen Jüngern sagt er, das ist das Blut des Bundes, das für euch vergossen wird. Es ist wunderbar nachzudenken darüber, an was sich Gott erinnern will und an was er sich nicht erinnern will. Gott sagt, ich will nicht mehr gedenken an eure Sünden. Sie werden in die Tiefe des Meeres geworfen, dort, wo keiner mehr hinkommt. Und ich werde diese Sünden nicht mehr heraufholen. Ich werde ihr nicht mehr gedenken. Aber er wird sich immer erinnern an den Bund, den er geschlossen hat mit seinem Sohn am Kreuz. Die Gefahr für dein Leben hier ist, dass du deine Freude und deine Heilssicherheit abhängig machst von deinem Verhalten oder von deinem Gehorsam. Aber das ist nicht so. Dein Heil und deine Sicherheit ist abhängig von dem Bund, den der Vater im Himmel mit dem Herrn Jesus, mit seinem Sohn geschlossen hat. Dass der Vater auf seinen durchbohrten Sohn schaut, das ist erstmal wichtiger, als dass ich auf den durchbohrten Sohn schaue. Denn dass er auf ihn schaut, das ist die Grundlage für mein Heil. Weißt du, wenn du das verstanden hast, dann kann der Kreislauf wieder von vorn beginnen. Dann sagt Gott, opfere dem Herrn Dank. Das ist ein wunderbarer Kreislauf, wenn wir das lernen, in unserem Leben umzusetzen. Amen.